Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Über Jahrzehnte hinweg zieht sich unser heutiger Fall und es dreht sich alles um eine einzige Familie. Die Familie U aus Spielberg. Mord, Totschlag, Misshandlungen und Inzest. Erschütternde Verbrechen in einem Ausmaß und einer Grausamkeit, die einem das Schaudern über den Rücken laufen lassen. Und damit willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und heute spreche ich mit Hans Breitegger über diesen wirklich außergewöhnlichen Fall, der bis zur Mitte der 1980er Jahre zurückreicht. Hallo Hans.
Hallo, servus.
Im Anschluss wird auch noch meine Kollegin Ute Gross etwas über diese Familie erzählen. Aber zuerst bitte Hans, erzähl einmal etwas über die Umstände der Familie. Es gab ja insgesamt 13 Geschwister, zwei davon hatten miteinander ein Kind. Das wird in einem Mordfall noch eine Rolle spielen. Und viele von diesen 13 Geschwistern wurden auch zu Verbrechern. Es war ein Umfeld von Gewalt und Brutalität.
Ja, das war eine Familie in sehr asozialen Verhältnissen lebend. Es hat zwei Gebäude gegeben, ein Haupthaus, ein Nebengebäude. Und dort hat die Mutter mit vielen Geschwistern gelebt. Einige waren schon außer Haus in der Zeit, wo ich dann mit der Familie konfrontiert war. Aber die Brüder, um die es dann geht, und die eine Schwester, die dann in den Mord verwickelt war, die haben dort noch gewohnt. Die Mutter soll, so ist mir beschrieben worden, ein sehr strenges Regiment geführt haben, aber hinter ihren Kindern gestanden sein. Sie hat die verteidigt, auf Teufel komm raus. Die Familie selber war Gendarmerie bekannt. Die Gendarmerie war nicht nur einmal dort, sondern des Öfteren, weil es halt Streitereien, Wirbel gegeben hat. Ja, wenn man ins Haus gekommen ist, hat man gleich gesehen, einmal im Haus selber sind Heiligenbilder gehangen. Die Mutter hat so getan, als wenn sie eine sehr fromme Frau ist. In Wahrheit war das alles anders. Und wie sie dann später herausgestellt hat, sind ja zwei Morde passiert, wo insgesamt 4 Kinder darin verwickelt waren, also 4 Geschwister.
Ja, also das ist schon angesprochen. Die waren nicht nur Polizei bekannt, auch im Ort hat man gewusst, okay, bei dieser Familie, da ist einiges nicht in Ordnung. Und zum ersten schweren Verbrechen kam es dann 1985 im Sommer.
Ja, das war der Mord an einem Grundwehrdiener aus Zeltweg. Ich kann mich deshalb noch so genau erinnern, weil ich dort am Tatort war und damals, das war die Zeit, wo nichts abgesperrt war, wo man direkt zur Leiche oder zum Tatort hingekommen ist. Ja. Die Leiche ist auf der Straße oder am Straßenrand gelegen und der Kopf war vollkommen zertrümmert. Dieser Bundeswehrsoldat aus dem Raum Murau hat überhaupt keine Chance gehabt, ihm haben es null Chance gegeben. Die Geschichte hat begonnen in einem Gasthaus in Zeltweg, wo er auf einer Bier war. Und dort ist einer der Brüder der Familie U aufgetaucht. Der hat verlangt, dass er immer ein Bier bezahlt. Der Grundwehrdiener hat sich aber geweigert und hat dann das Lokal verlassen. Vor dem Lokal hat der andere Bruder gewartet. Und der Konrad und der Manfred U, also die beiden Brüder, haben dann auch dort vor dem Lokal den Grundwehrdiener aufgefordert, dass er sie einladet auf ein Getränk und der hat sie weiterhin geweigert und ist davon gegangen. Die sind ihm gefolgt und haben ihn dann in der Nähe von einer Plakatwand eingeholt und dort mit einem Ziegelstein erschlagen. Die Leiche war so übel zugerichtet, das Opfer, der Kopf, das war ein Bild des Grauens, das habe ich heute noch in Erinnerung. Und die beiden sind dann weggegangen. sind nach Hause und dort sind sie dann später, einer ist zu Hause verhaftet worden, der andere ist auf einer Arbeitsstelle verhaftet worden.
Ja, ich glaube, es sind ja auch noch zwei andere Brüder ursprünglich verhaftet worden, weil man es jeden hätte zugetraut und am Anfang nicht genau wusste, wer jetzt dort war, aber es hat sich dann eben herausgestellt, dass Manfred und Konrad die Mörder dieses Soldaten waren, der ja eigentlich nur ganz zufällig auf diese beiden getroffen ist, oder? Ja,
es ist richtig, es sind vier Brüder festgenommen worden, sogar ein oder zwei auf einer Baustelle in Eisenerz. Das war gleich am Vormittag, die Leiche ist in der Früh, der Mord ist in der Früh entdeckt worden, in den Morgenstunden, in den frühen Morgenstunden, und die sind so im Laufe des Vormittags dann verhaftet worden. Zwei mussten dann wieder freigelassen werden, weil sich herausgestellt hat, dass der Konrad und der Manfred U. den Mord begangen haben. Die haben ja dann auch gestanden, sie haben ja auch ein Geständnis abgelegt. Und das Opfer war Zufallsopfer, das hätte dir, mir, jedem passieren können. Der war zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, dieser Grundwärter.
Ja, und bei der Festnahme war das, glaube ich, da musste die Polizei ja dann sogar noch die Täter schützen, weil die Bevölkerung, die anwesenden Personen dort eben so aufgebracht waren, dass sie die gleich selbst lynchen wollten, oder?
Es war, ich kann mich erinnern, eine sehr gespenstische Situation. Die Tatrekonstruktion war am Abend, es ist schon dunkel geworden. Man wollte so nachstellen, die Atmosphäre ein bisschen. Und in dieser Zeit, wie das passiert ist, in den 80er Jahren, war es ja üblich, dass es noch Zuschauer gegeben hat bei Tatrekonstruktionen. Und je spektakulärer der Mord, desto mehr Leute waren immer am Tatort, auch wir Journalisten.
Ja.
Und ich war mit einem Fotografen dabei. Und da war die Menge so aufgebracht, dass sie geschrien haben, hängt es auf, und die Gendarmerie alle Hände voll zu tun gehabt hat, um zu verhindern, dass die Menge auf diese beiden Täter losgeht. Es ist gelungen dann, sie haben gezeigt, wie sie ihn umgebracht haben, und die Masse hat immer wieder geschrien und immer wieder weg mit dem und hängt es auf und bringt es um. Und es ist die Tatrekonstruktion dann an und für sich sehr reibungslos, außer diese Zwischenrufe aus dem Publikum, ist reibungslos abgeschlossen worden. Und die beiden Brüder sind ins Gefangenenhaus nach Leoben eingeliefert worden.
Und später verurteilt. Und das war nicht bei der Verhaftung, wie ich ursprünglich gesagt habe, sondern bei der Tatrekonstruktion. Das war 1985, eben das erste schwere Verbrechen im Umfeld der Familie U. Es sollte nur 3,5 Jahre dauern, bis es zu einem weiteren, wirklich unfassbaren Verbrechen, nämlich im Haus der Familie U, gekommen ist. Das war zu Weihnachten.
Zu Weihnachten 1988. Das Geschwisterpaar Hermine und Gottfried U hat ja einen 9-jährigen gemeinsamen Sohn gehabt, den Markus. Und die Hermine zusätzlich noch einen 23 Monate alten Sohn aus einer anderen Beziehung. Und die Hermine ist weg, um alkoholische Getränke zu holen für die Weihnachtsfeier. Und der Mario, der 23 Monate alte Bub, wollte mit der Eisenbahn spielen, die der Gottfried, also der Vater Gottfried U, seinem oder den gemeinsamen Sohn, den Markus, geschenkt hat, als Weihnachtsgeschenk. Und das hat ihn so in Rage gebracht, den Gottfried U, dass er das Kind geschnappt hat, mit voller Wucht gegen die Wand geschleudert hat, gedroschen hat, wirklich eingeschlagen hat. Und wie sie, und dann hat er den Buben auch noch genommen und hat ihn ins Gitterbett hineingeworfen. Und dann ist die Schwester Hermine heimgekommen, hat das Kind gesehen und hat eigentlich nichts unternommen. Und wie man dann später festgestellt hat, hat das Kind am nächsten Tag noch gelebt. Das hat aber die beiden nicht hindern können, um ihn in die Mur zu werfen. Sie haben mit einem Stein beschwert und dann die Leiche in die Mur geworfen.
Ja, die Mutter hat dann noch einen Versuch unternommen, das eigentlich dieses Wort Versuch nicht einmal verdient. Ich glaube, sie wollte ihm noch Tee einflößen, hat gedacht, dass es ihm, dass ihn so wieder hochpäppeln könnte und das Ganze gar nicht so schlimm sei.
Ja, das war völlig wirkungslos. Das Kind war lebensgefährlich verletzt.
Ja.
Durch die Schläge und durch dieses gegen die Wand werfen. Das hätte dringend notärztliche Hilfe gebraucht. Bei der Gerichtsverhandlung, kann ich mich noch erinnern, wurde nicht ausgeschlossen, dass das Kind und möglicherweise überleben hätte können, wenn sie auch am nächsten Tag in der Früh noch die Rettung gerufen hätte. Das hat ja nicht stattgefunden. Sie hat mit Tee-Einflößen, das ist gar nichts bei diesen Verletzungen. Also das ist vergeblicher Versuch. Auf jeden Fall, das Kind, sie haben dann das Kind bis gesehen, ob das der Zustand sie verschlechtert. Im Laufe des Vormittags haben sie das Kind dann mit einem Stein beschwert und in die Mur geworfen.
Und das alles, weil der Gottfried diesen Hass auf das Kind eines fremden Mannes, dessen Vater er nicht war, hatte.
Ja, das war sicher Hass, aber wie gesagt, Auslöser war dann dieser Versuch mit der Eisenbahn, ja, des gemeinsamen Kindes zu spielen. Der 23 Monate alte Bub hat das ja nicht abschätzen können, was da. Wenn der sagt, der soll nicht spielen und der wollte aber spielen,
ist
ein Kind,
das
spielen
will.
Und das hat ihn so auf die Palme gebracht, dass er einfach zum furchtbaren Gewalttäter geworden ist.
Ja, Gottfried und Hermine sind in Haft verstorben.
Ja, sie hat, glaube ich, 14 Jahre Gefängnis gekriegt wegen Mord.
Ja.
Und der Gottfried hat lebenslang bekommen.
Ja, diese Tat war 1988. Es dauert nur bis zum 3. Februar 1990, als es die nächste Tote gibt. Ein 14-jähriges Mädchen kam sehr tragisch ums Leben.
Ja, auch daran kann ich mich noch genau erinnern. Das war ein Samstag. Ich habe da einen Anruf von einem Gendarmeriebeamten aus der Obersteiermark bekommen, der gesagt hat, du fahr schnell nach Nittelfeld. Da ist wieder was mit der Familie U passiert. Und ich bin dann hinaufgefahren. Was ist da tatsächlich vorgefallen? Ein Familienmitglied, ein Bruder, der noch auf freien Fuß war, der mit den anderen Taten nichts zu tun gehabt hat, hat mit einem anderen Verwandten mit einer Pistole zielgeschossen im Siedlungsgebiet, wo direkt ein Weg durchführt. Und da ist halt ein 14-jähriges Mädchen, die Manuela P., mit dem Fahrrad dahergekommen und ist getroffen worden von einem Projektil. Also die haben die von nicht in Absicht, das hat sie ja nicht beweisen lassen, aber fahrlässig vom Fahrrad geschossen, wenn man so will.
Ja.
Das Mädchen war auf der Stelle tot.
Ja.
Und das war natürlich jetzt wenn man jetzt die beiden anderen Daten hernimmt und die ganzen Umstände und die Bevölkerung hat ja gewusst, was da passiert und dass das Gewaltpotenzial in dieser Familie vorhanden ist.
Ja.
Jetzt war natürlich das umso aufregender und umso spektakulärer und die Zeitungen haben geschrieben darüber, es war wieder Schlagzeilen, dass schon wieder was passiert ist mit der Familie dabei, muss man sagen. Also es war nicht der eine Bruder von den Mördern oder den verurteilten Mördern, der geschossen hat, sondern ein Verwandter.
Ja.
So ist es, das waren die Beweise und so ist es dann auch vor Gericht abgehandelt worden. Aber es war natürlich sehr spektakulär und sehr aufsehenerregend, dass wieder in unmittelbarer Nähe der Familie was passiert ist.
Und wieder ein völlig unschuldiges Opfer,
völliges
das einfach zur falschen
Opfer,
Zeit am falschen Ort war.
Richtig, die Fahrt mit dem Radl, diese Manuela P. fährt mit dem Rad Richtung Nittelfeld und
kommt nie an, wird getroffen
von einem Projektil aus einer Pistole.
Ja, du hast schon gesagt, die Familie immer wieder in den Schlagzeilen, auch 2005 und 2006.
Ja, das war weniger spektakulär und da waren keine Daten verursacht von irgendwelchen Familienmitgliedern, sondern da hat es zweimal gebrannt. Es war einmal Hitzestau und einmal Fahrlässigkeit, also das war kein absichtlicher Tatbestand im Hintergrund.
Aber in den Schlagzeilen eben, weil schon wieder was passiert ist im Umfeld dieser berüchtigten Familie.
Das war weniger aufregend und weniger spektakulär wie die vorangegangenen Daten.
Ja, wir erinnern uns, Hermine und Gottfried sind ja in der Haft verstorben, die eben dieses Kind, den Mario, umgebracht haben. Aber wie ging es weiter mit Konrad und Manfred, eben die diesen Soldaten 1985 ermordet haben? Die sind ja wieder freigekommen.
Ja, der Konrad hat ja nur 20 Jahre bekommen. Er war damals junger Erwachsener, mehr war nicht möglich. Es war die Höchststrafe, aber mehr war nicht möglich. Und der Manfred U. hat lebenslang erhalten.
Ja.
Der Manfred U. ist 2007 vorzeitig aus der Haft entlassen worden, also bedingt entlassen worden. Und er hat dann, das hat aber nicht sehr lange gedauert, er ist dann 2010, also 3 Jahre später, wieder festgenommen worden. Diese bedingte Entlassung wurde rückgängig gemacht und er sitzt nach wie vor jetzt in Strafhaft. Warum? Weil er einen Neffen, einen aus der Familie, einen Neffen vergewaltigt hat, während er frei war. Das hat er dann angezeigt. Dieser Neffe ist dann später verstorben im Krankenhaus, aber nicht an der Vergewaltigung, sondern an einer anderen Ursache. Und der Manfred ist verhaftet worden. Und die zweite Geschichte, es gibt dann noch einen spektakulären Abgang des Markus Z., das ist das gemeinsame Kind des Geschwisterpaares, die im Gefängnis verstorben sind.
Ja.
Der hat erzählt, einem Freund erzählt, dass er aus Enttäuschung, weil der Manfred U. Den Neffen vergewaltigt hat, den Keller angezündet, Kleider abheizen wollen im Keller seines Onkels, nicht?
Ja,
um
ihn zu bestrafen für diese Vergewaltigung.
Da war der Manfred schon in Haft, er wollte ihn bestrafen und ist dabei verbrannt, er ist an Rauchgasen verstorben. Einen Freund, der ihn entdeckt hat, hat auch erzählt, dass der Manfred auch ihn vergewaltigt haben soll, aber das hat man nie, das ist nie bewiesen worden dann. Der Manfred ist schuldig gesprochen worden wegen dieser Vergewaltigung an den anderen Neffen und ist dann aufgrund seiner lebenslangen Haftstrafe wieder ins Gefängnis und sitzt heute noch dort.
Mhm. Ja, und wie angekündigt ist jetzt noch meine Kollegin Ute Groß bei uns. Hallo Ute und danke, dass du dir Zeit nimmst.
Hallo, herzlich gerne. Danke, dass ich kommen durfte.
Du hast mit einem der Kinder der Familie U gesprochen. Wie ist es denn eigentlich zu diesem Gespräch gekommen?
Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht abschließend beantworten kann. Es hat eben dieses besagte Kind, der natürlich heute ein erwachsener Mann ist, hat ein Buch geschrieben über seine Kindheit und aus diesem Buch wurde ein Theaterstück, das war 2016, das dann auf der Ebene 3 im Grazer Schauspielhaus aufgeführt wurde, mehrfach. Und man kann es den Vornamen nennen, dieser Andi heißt er, hat damals sich eben intensiv mit seiner Geschichte beschäftigt und hatte das große Bedürfnis, darüber zu reden und auch öffentlich zu reden und seine Sicht zu erzählen. Und über seine Kollegen am Schauspielhaus ist er dann irgendwie zu mir gekommen. Wie ganz genau, kann ich gar nicht sagen. Also plötzlich habe ich einen Anruf bekommen und die Frage, ob ich mich mit ihm treffen würde und mit ihm sprechen würde. Und das habe ich natürlich gerne gemacht.
Und ich nehme an, du kanntest den Fall der Familie U davor. Was war denn seine Sicht der Dinge?
Was war seine Sicht der Dinge? Also ich kann jetzt mal sagen, was ihn angetrieben hat. Er hat das Gefühl gehabt, oder vermutlich hat er das auch heute, ich weiß es nicht, dass zwar sehr viel über die Familie gesprochen worden ist, über diese zahlreichen Kriminalfälle, über die vorher der Kollege Hans Breitegger schon gesprochen hat, dass aber nie die Geschichte der Kinder, die dort in diesem Haus lebten, erzählt worden ist. Und er hat eben auch den Eindruck gehabt, dass manche Dinge falsch erzählt wurden in der Öffentlichkeit. Und es war ihm auch ein großes Bedürfnis, das zurechtzurücken und einmal die Rolle der Kinder in den Vordergrund zu stellen.
Was waren die Dinge, die laut ihm falsch erzählt wurden?
Das war einerseits, waren das Umstände, die zum Tod seines Großvaters geführt haben. Das ist als Tötungsdelikt qualifiziert worden, für das dann nach meinem Informationsstand aber dann niemand zur Verantwortung gezogen wurde. Und da hat er das eben so in Erinnerung, dass das kein Tötungsdelikt gewesen sei, sondern dass der Großvater des natürlichen Todes gestorben ist. Wie das war, also ich kann und will das nicht werten, aber er hat da eine andere Wahrnehmung, als das in der Öffentlichkeit debattiert oder diskutiert worden ist. Und wie gesagt, er hat es eben so erlebt, dass eben sehr viel über die Familie gesprochen worden ist, dass eine soziale Ächtung stattgefunden hat, ohne aber eben die Hintergründe genauer zu beleuchten. Und das war ihm besonders wichtig.
Ja, im Gespräch vorher mit Hans Breitegger haben wir schon gehört, dass die Familie dort einen eher nicht so guten Ruf genossen hat. Wie lang war dann dieser Andi in dieser Familie und wie ging es mit ihm weiter und was weiß er über die anderen Geschwister? Hast du da was erfahren?
Andi war bis zu seinem gut siebten Lebensjahr in dieser Familie. Seine leibliche Mutter stammte eben aus diesem Haus, aus dieser Familie. Die war dann in Tirol, ich glaube, als Servierhelferin unterwegs, noch blutjung und hat ihn dann dort zur Welt gebracht. Er hat eine Zerebralschädigung, möglicherweise eben auch ausgelöst durch die Umstände Schwangerschaft und Geburt, ist dann dort mehr oder weniger zufällig entdeckt worden von jemandem, weil die Mutter eben offensichtlich so überfordert war mit der Situation, dass sie sich nicht um ihn kümmern konnte, aber er wurde dann dort gefunden und ist ihm dann in dieses Haus gekommen, also als Baby, als Neugeborenes.
Wie schildert er die Umstände oder das Großwerden im Haus der Familie U?
Diese Gespräche, die wir führten, es war ja nicht nur eines, das waren erschütternde Gespräche, weil er natürlich eben erzählt hat, eben wie gesagt, der Kollege hat es vorher schon auch berichtet, dass in dieser Familie Gewalt herrschte. Es gab, so wie er es auch erzählt hat, sexuellen Missbrauch und eine Verquickung von Täter und Opferschaft. Also er ist dort groß geworden mit Tanten und Onkel, die einiges älter waren als er, aber doch noch auch im späteren Kinder- bzw. Jugendalter. Und diese Gewalt hat sich eben in der Familie, in diesem Familienverband abgespielt, aber eben mit unterschiedlichen Rollen, also einmal Täter und einmal Opfer.
Ich kann mir da vorstellen, dass sich das dann multipliziert. Also wer öfters zum Opfer wird, wird dann früher oder später auch von der Tat weniger zurückschrecken. Würdest du mir da zustimmen?
Er hat es so beschrieben, ich glaube, das war noch wörtlich, die Kinder sind da brutalisiert worden. Das war ein Satz, der immer wieder von ihm gekommen ist. Und er hat oft also auch über den sexuellen Missbrauch berichtet und eben, dass da auch beides möglich war, Täter und Opfer zugleich.
Hat er noch Kontakt gehabt zu Geschwistern?
Soweit ich weiß, nicht im Kindesalter, aber er hat dann, wie er schon als erwachsener Mann wieder nach Österreich zurückgekommen ist, den Kontakt ganz intensiv gesucht. Das war auch Teil seiner Aufarbeitung seiner Geschichte, die er eine Zeit, glaube ich, sehr intensiv betrieben hat und er hat sich getroffen und hat dann auch festgestellt und mir das so erzählt, dass das Aufwachsen dieser Kinder dort massiv nachgewirkt hat im ganzen Erwachsenenalter und dass eben seine Onkel und Tanten, die das waren, so wie er das geschildert hat, massiv gelitten haben, schwer sich getan haben, im Leben Fuß zu fassen. Einige sind dann auch relativ früh verstorben ihre Bewältigungsstrategie, so wie er das erzählt hat, ist halt das weitestgehend zu verdrängen, aber das Leiden hat angehalten.
Nach den Gesprächen mit dem Andi, hast du das Gefühl gehabt, dass seine Aufarbeitung dieser Ereignisse oder seiner jungen Jahre, die er so brutal wie die Hölle auf Erden erlebt haben muss, dass diese Aufarbeitung erfolgreich war? Oder kann das überhaupt erfolgreich sein? Kann man abschließen mit sowas? Und hat es er geschafft?
Das wäre jetzt, glaube ich, sehr anmaßend, wenn ich das beurteilen würde. Ich kann es nicht beurteilen. Also er hat sich, wie gesagt, intensiv damit beschäftigt. Er hat mir auch erzählt, wie er dann schon als Erwachsener wieder zurückgekommen ist, hat er eine Nacht in diesem Haus geschlafen. Also das war ganz schwierig für ihn, aber es war Teil, eben abzuschließen damit. Und eben, wie zuerst schon erwähnt, der Kontakt mit anderen Verwandten. Er hat dann auch, um das Ganze vielleicht etwas zu objektivieren, weil er kennt das alles aus der Perspektive eines bis zum 7,5-jährigen Kindes, also doch noch sehr früh im Lebensalter, hat er versucht, Einsicht in seine Akte zu bekommen am Jugendamt. Das ist ihm aber nur sehr rudimentär gelungen. So wie er das erzählt hat, es sei ein Akt von rund 200 Seiten. Und er habe aber nur einen Bruchteil, ungefähr einen Zehntel, zu Gesicht bekommen, aufgrund Datenschutz, so wie er mir das geschildert hat. Also das ist ihm dann nicht gelungen, das für ihn irgendwie objektivieren zu können. Und wie gesagt, ob er dann wirklich mit dem abschließen konnte, also ich glaube, das ist nur Kaffeesatz lesen und wirklich nur die ganz persönliche Meinung, dass auch ihn das begleiten wird, auch wenn er gut umgehen kann damit. Ja. Aber trotzdem diese Zeit und auch das Wissen, was in der Familie alles passiert ist, also ich glaube, das ist fast unmöglich, dass man das völlig aus seinem Leben ausblendet oder vergisst oder vollständig auch nur aufarbeiten kann.
War diese Art der Aufarbeitung Teil einer Therapie oder war das aus eigenem Antrieb? Weil ein Theaterstück voranzutreiben, ist ja wahrscheinlich nicht die erste Idee, auf die man in so eine Situation kommen würde.
Es war nicht Teil einer Therapie, weil so wie er mir das gesagt hat, hat er nie eine Therapie gemacht. Also er hat versucht, das selbst mit diesen Dingen, Schreiben dieses Buches und eben Beschäftigung mit der eigenen Geschichte, das so für sich aufzuarbeiten. Und er dürfte auch eben in seiner Adoptivfamilie sehr gut eingebettet sein, sehr gut aufgehoben sein. Da besteht offenbar guter familiärer Kontakt und Zusammenhalt.
Mhm. Es gibt diesen großen Akt, wo Andi selbst nur zum Teil Einblick hatte. Die Behörden haben ja zumindest zum Teil Bescheid gewusst über die Verhältnisse in der Familie U. Glaubst du, sowas wäre heute noch in ähnlicher Form möglich?
Nein, das halte ich für undenkbar, dass sowas in heutiger Form oder in heutiger Zeit, Entschuldigung, in dieser Form möglich wäre. Das Fürsorgesystem in den 70er Jahren war völlig anderes, ein völlig anderes als heute, das stark auf Repression abgezielt hat und weniger Familien dann wirklich zu unterstützen. Also ich glaube, heute wäre das undenkbar.
Und das war auch etwas, was Andi in diesen Gesprächen vermitteln wollte, dass diese Zustände von damals eben ans Tageslicht kommen.
Genau, das ist für ihn ein ganz wichtiges Thema gewesen in unseren Gesprächen, weil er damit mit völligem Unverständnis gegenübergestanden ist, dass man diese Kinder so dort aufwachsen ließ, obwohl jeder gewusst hat, was sich in dieser Familie abspielt, also diese Gewaltexzesse, ob es der sexuelle Missbrauch bekannt war, das weiß ich nicht. Aber eben, dass diese Familie, dysfunktional ist wahrscheinlich noch ein Euphemismus, dass diese Familie mit gravierenden Problemen behaftet ist. Also das war bekannt und für ihn ist das unbegreiflich und bis heute unbegreiflich, dass nicht eingegriffen wurde und seitens der Fürsorge keine Maßnahmen ergriffen wurden, bis es eben dann dazu kam, dass wenigstens er herausgenommen wurde. Er bezeichnet es immer, er ist gerettet worden, aber die anderen sind nicht gerettet worden. Die haben in diesen Zuständen weiterleben müssen.
Und warum genau er und wie genau, das weiß er selbst nicht.
Das kann er nicht ganz genau sagen. Er hat es dann so geschildert, also den Umstand seiner Adoption oder der Herausnahme aus der Familie, dass er auf dem Schulweg war und dann ist neben ihm ein Auto stehen geblieben und er ist zum Einsteigen aufgefordert worden. Das ist jetzt nur Mutmaßung, das wird jemand von der Fürsorge gewesen sein, der ihn dort abgeholt hat und er ist dann von dort weg adoptiert worden. Wie jetzt da genau diese Umstände waren, also was er vorher abgespielt hat, wie gesagt, er war 7,5 Jahre alt, das konnte er nicht mehr sagen, aber es lässt sich ein bisschen rekonstruieren, dass da die Schule eine ganz bedeutende Rolle gespielt hat. Ja. Er war dann auch vor dieser Adoption in einer Einrichtung in Graz für körperbehinderte Kinder, das dürfte auch also über seine Schule organisiert worden sein und von der Fürsorge vermutlich. Und in dieser Einrichtung hat er dann Kontakt zur späteren Adoptivmutter bekommen. So hat das begonnen, die Herauslösung aus der Familie.
Als es soweit war, war er 7 Jahre alt. Wie geht es ihm heute?
Also wie es ihm jetzt ganz genau geht, kann ich nicht sagen. Also ich hatte mit ihm Kontakt 2016, das ist jetzt doch schon einige Zeit her. Aber also der Stand damals war, dass er berufstätig ist. Er hat dann selbst mit behinderten Kindern gearbeitet und dass er im Leben gut Fuß fassen konnte, was vermutlich auch auf die Adoptivfamilie und sein Aufwachsen dort zurückzuführen ist. Er hat zum Beispiel erzählt, dass das für ihn eigentlich ein vollkommener, unter Anführungszeichen, Kulturschock war. Mhm. Er hat dort einmal erlebt eine Tagesstruktur, er hat erlebt, es gibt warme Mahlzeiten und das regelmäßig und das verlässlich. Ja. Es gibt ein sauberes Bett. Es gibt Erwachsene, die sich kümmern. Also das war für ihn völliges Neuland. Das hat er in seiner Herkunftsfamilie nicht erlebt.
Ute Groß, danke für das interessante Gespräch. Den Zuhörerinnen und Zuhörern von Delikt, danke fürs Dabeisein. Mein Name ist David Knees. Falls ihr diesen Podcast gerne bewerten wollt, könnt ihr das machen auf Apple Podcasts. Ihr könnt ihn auch abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Das geht auf Spotify, Amazon Music und allen Plattformen, wo man das halt so machen kann. Bis bald bei Delikt.